Genau, es gibt leider viele, viele Gründe für Frauen, in diesen gewalttätigen Beziehungen zu bleiben. Wohnungslosigkeit, großes Problem, ja, und gerade bei diesem völlig eskalierten Wohnungsmarkt ist es einfach total schwierig, auch was zu finden und dann Kita-Plätze zu finden, Schulplätze zu finden, also all das, was man braucht, um dann sicher zu sein und auch wieder ein neues Leben aufzubauen, ist eben in diesem so ja, eskalierten Kapitalismus, kann man auch sagen, einfach nicht möglich. Ja? Wir müssen wirklich darüber nachdenken, wie wollen wir leben, was stellen wir uns eigentlich unter Freiheit, unter Gleichstellung, unter einem solidarischen Leben in Gemeinschaften vor. Ja, ich glaube, das würde wirklich helfen und natürlich das Patriarchat beenden.
Ja, Leute, schön, dass ihr am Start seid. Hier ist euer Dissens-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich diese Woche für euch Christina Klemm zu Gast bei mir im Podcast habe. Christina Klemm ist Rechtsanwältin aus Berlin. Sie hat hunderte Betroffene geschlechtsbezogener Gewalt vertreten und ist auch in der Öffentlichkeit unermüdlich gegen Männergewalt, Femizide und das Patriarchat im Einsatz. Gerade hat sie ihr zweites Buch veröffentlicht, Gegen Frauenhass. Darin untersucht sie die tiefsitzenden Ursachen von Männergewalt und warum Staat und Gesellschaft bei ihrer Bekämpfung versagen. Mit Christina Klemm habe ich genau darüber gesprochen, über feministische Errungenschaften im Kampf gegen männliche Gewalt und auch den patriarchalen Backlash, über ihre Erfahrungen im Gerichtssaal, wie dort zum Beispiel männliche Gewalt bagatellisiert wird und natürlich auch darüber, was sich in Justiz, Politik und Gesellschaft verändern muss, damit die Gewalt eingedämmt wird. Ich bin euer Host Lukas Ondrejka und das ist der Dissens Podcast. Danke, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir wollen über Gewalt gegen Frauen, ihre Ursachen und auch die Versäumnisse im Umgang damit sprechen. Sie haben gerade ein neues Buch dazu geschrieben und veröffentlicht, Gegen Frauenhass heißt es. Und da beklagen Sie, Frau Klemm, ein gesellschaftliches Schulterzucken, so wörtlich, gegen die allgegenwärtige Gewalt gegen Frauen.
Ja.
Sie sagen, dass sich zwar einerseits viel getan hätte in den vergangenen Jahren, vor allem durch feministische Kämpfe forciert, also dass es neue Gesetze gibt zum einen, dass auch der Begriff Femizid ein bisschen weiter verbreitet ist und das Problembewusstsein auch größer. Aber dass andererseits, so ihr Urteil, der Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt, ob jetzt häusliche Gewalt oder Femizide, nicht grundlegend Fortschritte gemacht hätte. Wie meinen Sie das denn und wie erklären Sie sich das, Frau Klemm?
Ja, also ich kann das nur genauso bestätigen. Ich würde sagen, es gibt doch ein größeres Bewusstsein, eine größere Öffentlichkeit, mehr Berichterstattung, vielleicht auch wir haben neue Gesetze wie zum Beispiel das neue Sexualstrafrecht oder Angehörige der Bundesregierung benennen die Tötungen von Frauen aufgrund ihres Geschlechts Femizide. Also wir haben verschiedene Besserungen. Wir haben auch so ein paar neuere Opferschutzgesetze. Wir haben natürlich als ganz großes Gesetzeswerk die Istanbul-Konvention, das heißt die Europäische Konvention gegen Gewalt gegen Frauen. Also auch da auf europäischer Ebene ist viel passiert. Was sich überhaupt nicht ändert, sind die Zahlen, also die Häufigkeit von geschlechtsbezogener Gewalt. Es ändern sich auch nicht die Zahlen der Femizide. Es ändert sich auch nicht Queerfeindlichkeit, Transfeindlichkeit, auch da, also die massive Gewalt, die viele Personen innerhalb, aber auch außerhalb von Partnerschaften erleben. Deswegen kann man sagen, ja, also es gibt eine größere Öffentlichkeit, aber eben keine tatsächliche Veränderung. Man kann auch sagen, es gibt in den letzten Jahren einen zunehmenden Backlash, also das heißt, dass auch Fortschritte, die über feministische Bewegungen erzielt worden sind, wieder zurückgenommen werden. Das liegt an diesem immensen erstarken rechter Bewegungen der AfD, die ja also ganz programmatisch auch ihren Antifeminismus nach vorne schiebt und auch sonst eben andere Rechtsextreme oder sehr konservative Bewegungen, die Gewalt gegen Frauen zwar thematisieren, aber nur dann, wenn sie die sogenannten anderen zuschreiben können. Also wenn der Angriff auf die deutsche Frau durch einen Fremden geschieht, dann ist es ein Problem. Aber dieser alltägliche Also diese alltägliche Gewalt, das Ausmaß der Gewalt, der alltägliche Sexismus nimmt eben durch diese Bewegungen eher zu als ab.
Jetzt ist es ja so, und das haben Sie selbst ja auch schon gesagt, dass ja sich viel getan hat, und verbal gibt es da ja auch einen breiten öffentlichen Konsens, sage ich mal, zumindest in der Mitte der Gesellschaft, ja, das patriarchale Gewaltproblem ist. Und Deutschland hat die Istanbul-Konvention ratifiziert, die ja weitreichende Maßnahmen da auch vorsieht bei Gerichten und Behörden. Das lernt man, wenn man Ihr Buch liest. Und Sie schreiben, dass es eigentlich auch leicht wäre, das hat mich dann auch ein bisschen erstaunt, ne, sofort effektive Möglichkeiten zur Einschränkung geschlechtsbezogener Gewalt zu ergreifen, und haben da auch so eine ganze Liste an Maßnahmen, die man ergreifen könnte. Woran liegt's denn, dass das nicht passiert, wenn doch vielleicht auch verbal vordergründig alle sich dagegen aussprechen oder die allermeisten?
Ja, ich würde dem vielleicht ein bisschen widersprechen. Ich glaube nicht, dass es einen breiten Konsens gibt, patriarchale Gewalt zu verhindern. Ich würde sagen, schon das wäre ein Fortschritt, wenn man es mal so benennen würde. Denn das würde ja beinhalten, dass man versteht, dass diese Gewalt dem Patriarchat innewohnt. Und ich glaube, so weit sind wir auch nicht bis in der Mitte der Gesellschaft, sondern es gibt sicherlich die Verurteilung von geschlechtsbezogener Gewalt, wenn sie massiv wird. Es gibt sie nicht, wenn sie so alltäglich ist und so normalisiert ist, wie das in unserer Gesellschaft geschieht, dann wird sie eben, was Sie eingangs schon mal sagten, schulterzuckend hingenommen. Warum passiert nichts? Weil es eben, ich würde sagen, letztlich ist meine Analyse ja zu sagen, es passiert nichts effektiv gegen dieses Ausmaß der Gewalt, weil sie auch diese Gesellschaft schützt, weil sie tragend ist für ein patriarchales System, ist eben die Unterdrückung der Frau, die ständige Sorge um ihre Sicherheit, die letzte Konsequenz, dass eben Frauen, wenn sie auch aus Geschlechterrollen ausbrechen, mit Gewalt oder dann eben mit sogar bis hin zur Tötung bestraft werden, etwas, was diesen Staat trägt.
Ja, wir wollen über das auch noch ein bisschen in der Tiefe sprechen, den Frauenhass, den Sie in Ihrem aktuellen Buch thematisieren, und auch wie das zum Beispiel, Sie sind ja vor allem in Gerichten aktiv als Rechtsanwältin, die hunderte verletzte, sexualisierte und geschlechtsbezogene Gewalt schon vertreten hat, so, und da lernt man in Ihrem Buch auch einiges darüber, wie blind Justitia für diese patriarchale Dimension, zum Beispiel bei Partnerschaftsgewalt oder bis hin eben zu Femiziden, ist. Zunächst einmal kurz, Frau Klemm, zu Ihrem Buch. Mich hätte da interessiert, was motiviert Sie eigentlich persönlich, da auch eine breitere Öffentlichkeit mit Ihren Büchern zu erreichen oder das zu versuchen? Also ich hatte ja gesagt, Sie sind da als Rechtsanwältin tätig, haben aber 2020 schon Ihr erstes Buch zum Thema veröffentlicht, Akteneinsicht, und jetzt Ihr neues Buch gegen Frauenhass. Also was motiviert Sie, Frau Klemm, so raus aus dem Justizsystem da eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen? Was erhoffen Sie sich davon?
Da gibt es mehrere Motive. Das eine Motiv ist, dass ich das eben schon so lange mache, ja schon über, ich glaube, 28 Jahre. Und ich das Gefühl habe eben, es verändert sich so wenig strukturell. Dann als Anwältin vertrete ich ja immer Einzelfälle. Also ich begleite MandantInnen durch ihre Verfahren. Und in diesen Einzelfällen ist es ja immer schwer, dann das Strukturelle darzulegen. Und es gibt sehr wenig Öffentlichkeit für die Verfahren. Die Presse ist ja meistens am ersten Tag vielleicht, wenn es um schwere Gewalt geht, also am ersten Tag vielleicht anwesend, aber später wird nicht mehr oder sehr selten berichtet über diese Fälle. Dann wird ganz selten überhaupt mal aus der Opferperspektive berichtet. Also wenn wir im Fernsehen, also auch wenn es dann fiktionalisiert ist, gibt es eigentlich immer aus der Täterperspektive oder aus der Perspektive von ErmittlerInnen diese Geschichten. Und genau, und ich glaube, all das, also auch um eben den Verletzten eine Stimme zu geben, ihre Sicht der Dinge darzulegen, tatsächlich die Dramatik darzulegen über den Einzelfall hinaus und tatsächlich um etwas, also um darüber nachzudenken, um das anzustoßen, um tatsächlich auch für eine breitere Öffentlichkeit klarzumachen, das ist hier kein Problem, was privat ist. Das ist kein Problem, was zufälligerweise auftaucht, sondern es ist ein massives strukturelles Problem in unserer Gesellschaft. Deswegen habe ich diese Bücher geschrieben und es ist tatsächlich so, dass das erste Buch, da sind es eher Geschichten, da sind es ja so Fallbeispiele, auch fiktionalisierte Fallbeispiele, die ich dann so ein bisschen mit juristischer Einordnung und gesellschaftspolitischer Einordnung durchsetze. Und nach der Veröffentlichung dieses Buchs habe ich gedacht, ja, das ist eine Ist-Beschreibung, aber man muss nochmal erklären, warum ist das eigentlich so und worauf gründet eigentlich diese Gewalt und dieses staatliche Versagen, diese Gewalt nicht zu bekämpfen. Und deswegen ja, habe ich dann das zweite Buch geschrieben, das sich eben doch auch erheblich unterscheidet von dem ersten, in dem es nämlich ja auch eine Streitschrift ist für eine bessere solidarische Gesellschaft.
Mhm. Also ich fand schon krass, da von Ihren Berichten aus den Gerichtssälen zu lesen, ne, wie wenig was ja das Wort Femizid eigentlich mit sich bringt, dass Männer Frauen töten, weil sie Frauen sind, ja, wie wenig das berücksichtigt wird, diese patriarchale Dimension, sondern wie sehr, Sie beschreiben das, wie sehr schuldmindernde Tatmerkmale im Vordergrund stehen, wie zum Beispiel Überforderung, Verzweiflung, und dann wird auch gerne gesagt, es war ein Mord aus Liebe, eine Vergewaltigung aus Trieblust oder ähnliches, ja. Können Sie das vielleicht einmal da Ihre Erfahrungen schildern, für unsere ZuhörerInnen aus dem Gerichtssaal, wie sehr, auch vielleicht durch patriarchale Annahmen, also wie sehr da Frauenhass als Tatmotiv verharmlost oder verdrängt wird und was das für Ursachen hat?
Naja, ich glaube, man muss verstehen, dass natürlich die Justiz auch immer nur eine Gesellschaft abbildet und dass jetzt in der Justiz die Justiz hat ja etwas Konservatives grundsätzlich, ja. Sie bewahrt eben eine Gesellschaftsordnung. Es geht immer um die bestehenden Machtverhältnisse. Die Gesetze sind natürlich auch in einem bestimmten Kontext zu sehen. Wir haben natürlich ein Strafgesetzbuch, das geprägt ist von einer patriarchalen Struktur. Und wir haben dort Juristen und Juristinnen sitzen, die auch genau das gelernt haben. Also es verwundert nicht, dass die Justiz ebenso blind ist wie eben die sonstige Bevölkerung auch. Was man erlebt, ist aber zum einen eben diese Blindheit. Also Blindheit, das ist ja eigentlich etwas, Justitia soll ja blind sein. Also es geht eigentlich eher um diese Unwissenheit, diese Ignoranz, sich tatsächlich mit gesellschaftlichen Strukturen auseinanderzusetzen. Und das liegt schon in dem Jurastudium an, also das ist da schon angelegt. Niemals lernt man im Jurastudium etwas über Sexismus, übrigens auch nicht über Rassismus oder Klassismus. Das wird so getan, als seien das Gesellschafts- oder Herrschaftsinstrumente, die nicht bestehen würden im Gerichtssaal. Aber natürlich spielt das immer eine Rolle. Hm. Und dann sind Strafgerichtssäle Orte, in denen also fast alles ausgesprochen werden kann, ja, weil man ja immer, also es ist eben die höchste Form der Auseinandersetzung, der verbalen Auseinandersetzung. Man kann eben andere Personen diskreditieren, man kann sich lustig machen über sie. Das wird dann vielleicht nicht immer zum Nutzen der angeklagten Personen sein, aber das sind Mittel, die da sind. Man kann sie völlig in Frage stellen. Man darf eben auch Fragen stellen, die äußerst intim sind, und zwar nicht nur, wenn es um die Taten geht, sondern auch um das sonstige Vorleben. Man darf sowieso eben über die Kindheit sprechen, die sonstige Sexualität, also all das ganz anders, als man das sonst gesellschaftlich üblich tun würde. Und da ist natürlich, also natürlich muss es auch Fragemöglichkeiten geben, ja, so natürlich kann ein Staat niemals jemanden verurteilen und also ja die schwerste Waffe, die ein Staat hat, jemanden die Freiheit zu berauben, da darf man nicht auf Zuruf verurteilen. Die Frage ist aber, was ist denn wirklich unbedingt erforderlich? Was muss man wissen von einer Zeugin? Was muss wirklich aufgeklärt werden? Und da würde ich sagen, ist ein großes Problem, wenn sich Richter und Richterinnen nicht wirklich damit auseinandergesetzt haben, was Täterstrategien sind, wie sexualisierte Gewalt funktioniert, wie Verletzte diese Taten verarbeiten oder eben auch nicht verarbeiten, was eigentlich Retraumatisierung bedeutet, dann kommen die sogenannten, wir sprechen von Vergewaltigungsmythen ins Spiel, so, dann werden eben so falsche Annahmen vorausgesetzt, die dann überhaupt erfordern, Fragen zu stellen und die dann auch bestimmte Schlüsse nach sich ziehen. Also zum Beispiel, wenn ich als Richterin davon ausgehe, dass, also typisch des Vergewaltigungsmythos, eine Frau, die einmal vergewaltigt worden ist, hat trennt sich sofort von dem Täter. Oder sie hat jedenfalls in naher Zeit nach der Tat keinen Sex mehr, jedenfalls keinen lustvollen Sex. Wenn ich das als Kriterium nehme, um für mich zu beurteilen, kann ich dieser Person, die da vor mir sitzt, glauben, dann muss ich fragen, wann hat sie sich getrennt, warum hat sie sich nicht getrennt oder eben auch, wann hatte sie mit wem Sex und wie hat es ihr gefallen. So, wenn ich aber gelernt habe, dass es totaler Unsinn ist, ja, so, dass Frauen, manche Verletzte haben Sex nach den Taten, manche nicht, manche, für manche ist lustvoll, manche können ihr Leben lang keinen lustvollen Sex mehr genießen. Wenn ich weiß, es ist überhaupt gar kein Kriterium, dann muss ich diese Fragen auch nicht stellen und dann verbietet sich eigentlich, diese Fragen zu stellen. Mhm.
Lässt sich denn aus Ihrer Sicht der Rechtsstaat da feministisch reformieren? Also die Täter sind ja in den allermeisten Fällen Männer und sie bleiben oftmals straffrei und die Opfer, das haben Sie auch schon gesagt, werden oftmals durch die Gerichtsprozesse ja retraumatisiert. Also was wären da Möglichkeiten, die Strafverfolgung, Bestrafung von Tätern da zu verbessern? Und ich fand es spannend auf jeden Fall, dass Sie den Begriff Femizid nutzen Sie ja selbst auch, um das sichtbar zu machen, aber sich gegen die Einführung eines Straftatbestandes Femizid aussprechen. Also vielleicht diese beiden Fragen. Wieso sprechen Sie sich dagegen aus? Und wie könnte sich der Rechtsstaat feministisch reformieren lassen? Und in meiner ersten Frage ist ja ein bisschen angeklungen, vielleicht hat das auch Grenzen, die die selbst thematisieren in Ihrem Buch.
Ja, also die leichtere Frage ist vielleicht, warum ich keinen extra Straftatbestand des Femizids fordere. Das ist deshalb, weil ich sowieso die Totschlagsdelikte in Deutschland für überaltet halte und denke, wir bräuchten eine Reform insgesamt der Totschlag- und Mordtatbestände. Das ist aber eine längere Diskussion. Ja, Mord ist immer die Folge, eine lebenslängliche Freiheitsstrafe. Auch darüber muss man nachdenken, etc. Ich glaube, wenn wir den Femizid einführen würden als eine besondere Form des Mordes, dann bräuchten wir auch andere Formen, wie zum Beispiel den Mord aus rassistischen Gründen, den Mord aus queerfeindlichen Gründen, den Mord aus klassistischen Gründen, aus ableistischen Gründen etc. Also wenn wir das eben definieren, dann haben wir auch immer gleich eine Einschränkung. Und das halte ich für falsch, weil wir eben dann nicht alle Phänomene erfassen können. Ich glaube, deswegen glaube ich, ist das keine gute Idee. Die Frage, können wir die Justiz feministisch reformieren? Das ist eine schwierige Frage, finde ich. Also
die habe ich mir übrigens nicht selbst ausgedacht. Die stellen Sie ja in Ihrem Buch.
Ja, die stelle ich, genau. Ich würde sagen, ich bin da nicht besonders zuversichtlich, ob es durch Reformen geht. Ich glaube, wir müssen die Gesetze umschreiben. Wir müssen wirklich neue Gesetze. Ich glaube, es reicht nicht, kleine Reformchen anzustrengen. Ich halte wirklich auch viel von anderen Modellen, also von abolitionistischen Ideen, zu sagen, eben wir können das gar nicht in der Strafjustiz verorten. Da ist aber die große Frage, finde ich, bei all diesen sehr guten abolitionistischen Ideen, wer macht das denn eigentlich? Wer fühlt sich verantwortlich? Wer ist bereit, tatsächlich mit diesen Gewaltstrukturen zu arbeiten und sie zu verändern? Und das sehe ich im Moment nicht. Mhm. Also ich halte tatsächlich auch überhaupt gar nichts von Selbstjustiz. Das wäre ja die andere Idee, zu sagen, jetzt wehren wir uns endlich mal und setzen das durch. Ich bin auch so ein bisschen im Moment, ich komme ja aus einer linksradikalen Geschichte heraus und bin ganz sicherlich nicht angetreten, um den Rechtsstaat zu retten, sondern eher, um mit diesem Machtinstrument meinen Mandantinnen oder meine Mandantinnen zu unterstützen und auch gegen Repressionen zu kämpfen. Ich bin ja auch Strafverteidigerin. Aber ich würde sagen, jetzt in diesem Moment ist der Rechtsstaat bedroht. So, der ist bedroht durch die Rechten. Und da gibt es massive Angriffe. Und deswegen muss man sehr klug überlegen, in welchen Formen muss man denken, um hier tatsächlich nicht auch, also nicht an diesem Rechtsstaat zu sägen, so, sondern tatsächlich zu überlegen, welche Formen gibt es, die für die Mandantinnen besser sind. Und das ist, glaube ich, im Moment der gangbare Weg zu sagen, was wollen denn, also was brauchen Verletzte von diesen schweren Straftaten? Und ist das denn der richtige Weg über die Strafjustiz oder ist der richtige Weg, vielleicht andere rechtliche Mittel wahrzunehmen? Und ich kann sagen, viele meiner Mandantinnen sagen, sie wollen Sicherheit, sie wollen Entschädigung, sie wollen Anerkennung des ihnen widerfahrenen Unrechts und sie möchten, dass der Täter das nicht weder ihnen wieder antut, noch anderen Personen. Und das ist in der Strafjustiz nicht häufig gegeben. Das ist es auch manchmal, ja, also ich habe durchaus Verfahren auch gerade in den letzten Jahren oder Monaten abgeschlossen, in denen es eben um so schwere Gewalt ging, dass dann auch Angeklagte zu wirklich langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden sind. Und das gibt meinen Mandantinnen jedenfalls die Möglichkeit, irgendwie ihr Leben neu zu organisieren, Sicherheit zu haben, vielleicht auch ihre Namen, Identität zu ändern und unterzutauchen, bis er dann wieder irgendwann aus dem Gefängnis gelassen wird. Also das sind durchaus auch Motive für Mandantinnen. Aber insgesamt geht es eben darum, wie kann man im Moment die Möglichkeiten nutzen, um ihnen Sicherheit zu geben und vielleicht auch Entschädigung zu geben. Und was kann man auch an den Gesetzen nochmal ändern? Und ich glaube, es ist im Moment gar nicht so sehr unser Problem, welche Gesetze wir haben. Das Problem ist, wie sie angewandt werden und wie hier geurteilt wird und wie eben mit welcher Ignoranz das Problem bagatellisiert wird jeden Tag. Mhm.
Vielleicht noch eine kleine Fußnote als Nachfrage dazu. Ja heißt ja, da haben sich ja jetzt zuletzt auch viele FeministInnen für stark gemacht und die Bundesregierung hat das jetzt gerade blockiert auf EU-Ebene. Wäre das so, wenn das kommen würde, was auch nicht groß weiterhelfen würde im Vergleich zu Nein heißt Nein? Oder wie blicken Sie da drauf? Also weil Sie sagten, dass Gesetze nicht angewandt werden und also schon vorhanden sind und bagatellisiert wird.
Ja, also ich glaube, wenn man über das Sexualstrafrecht spricht, muss man wissen, dass das, was jetzt in der EU gerade Thema war, das würde für Deutschland am Ende gar nicht so viel ändern. Da ging es eigentlich eher darum, dass man EU-weit eine bessere Regelung einführt und eben in anderen Ländern das durchsetzen kann, in denen es noch nicht mal so ist wie bei uns. Wir haben die sogenannte Nein-heißt-Nein-Regelung. Das ist ein großer materiell strafrechtlicher Fortschritt. In der Praxis scheitert es ganz häufig an verschiedenen Faktoren. Und ein Faktor ist zum Beispiel, dass die Rechtsprechung eben, also ich gebe mal ein Beispiel, viele Verletzte berichten, dass sie zuerst vielleicht einverständliche oder einvernehmliche sexuelle Handlungen mit jemand anderem ausgeübt haben und dann irgendwann nicht mehr wollen und dann sie auch erschrocken sind über das, was die beschuldigte Person tut und dann erstarren und gar nichts mehr sagen, nicht mehr in der Lage sind, also weder sich verbal noch körperlich zu wehren. Und da sagt die Rechtsprechung, na ja, dann kann ja der Beschuldigte eigentlich gar nicht erkennen, dass es einen gegenstehenden Willen gibt. So, das ist also eine Idee, die darauf fußt, dass man ein unglaubliches Männlichkeitsbild eigentlich hat, nämlich dieses Bild, als könnten Männer in dem Moment, in dem sie irgendwie sexuell erregt sind, womöglich nicht mehr ihr Gegenüber wahrnehmen. So, als seien sie triebgesteuert und wahrnehmungsunfähig. Das stimmt natürlich nicht. Ja, also es gibt natürlich Untersuchungen dazu, dass Männer genauso wie Frauen oder andere Geschlechter jederzeit auch eben ihr Gegenüber erkennen können. Aber das ist so ein Problem, wie so ein Gesetz ausgehöhlt wird. Ja, wie eben so, oder eben andererseits auch die Rechtsprechung eben dann behauptet, ja, die hat zwar Nein gesagt, aber das konnte er auch nicht erkennen, weil dieses Nein hätte sie früher auch schon mal gesagt, dann wäre es doch zu Geschlechtsverkehr gekommen. Oder Das Weinen hätte ja auch Freudentränen sein können, etc. Also das ist das Gesetz, die Idee ist gut, die Umsetzung ist häufig äußerst schwierig.
Und haben Sie im Blick, ob Ja heißt Ja, das gilt ja zum Beispiel meines Wissens nach in Spanien und Schweden, also die Einvernehmlichkeit. Und da wird es dann natürlich auch Verfahren gehen, in denen Wort gegen Wort steht. Ne? Aber bringt es in diesen Ländern einen Fortschritt? Beobachten Sie das? Oder?
Naja, Spanien ist im Moment ja so das Land, auf das Feministinnen wie ich sehen, weil sie sehr viele sehr progressive Gesetze haben. Also tatsächlich, meine persönliche Meinung ist, ich habe lange gedacht, okay, wir brauchen erstmal nicht die Ja-heißt-Ja-Regel, sondern Nein-heißt-Nein ist schon mal ein großer Schritt. Mittlerweile denke ich, so wie diese Bescheide oder die Urteile häufig begründet sind, muss man vielleicht doch über eine konsensuale Regelung nachdenken, weil wenn es immer heißt, das Nein sei nicht erkennbar gewesen, dann braucht man eben ein Ja. Das Gegenargument ist ja auch immer so, ja, wie soll das denn funktionieren? Da müsste man also immer irgendwie einen Vertrag unterzeichnen und also was es da nicht alles für unsägliche Vorschläge gibt. Und schon bei der Nein-heißt-Nein-Regelung gab es ja große Äußerungen dazu, dass das jetzt also Sexualität verhindern würde, dass das lustfeindlich sei, dass man dass eben die Feministinnen, so wie sie eben sind, wieder eben den Spaß im Leben verhindern oder verbieten wollten. Und ich würde ja sagen, es ist genau das Gegenteil. Es ist genau das Gegenteil. Es ermöglicht, dass viel mehr Menschen eben freier leben können, dass sie freie Sexualität leben können und dass sie Spaß daran haben. Wenn, das vielleicht einschränkend, Strafrecht ermöglicht ja nicht etwas oder verunmöglicht etwas, sondern es sind letztlich die gesellschaftlichen Normen, die etwas vorgeben. Ja, also die wenigsten, glaube ich, haben tatsächlich wirklich den Straftatbestand im Kopf, wenn sie vergewaltigen. Und auch da würde ich denken, dass ganz viele wissen, also es gibt also sehr genau, auch schon Kinder merken sehr genau, wann ist eine Tat grenzüberschreitend, wann wird hier gegen den Willen verstoßen, und das wissen sowohl die Verletzten als auch die Beschuldigten.
Ja, ihr Lieben, ich glaube, man hört es ganz gut. Ich bin noch recht verschnupft. Mich hat es mit einer Grippe ganz schön niedergestreckt und bin jetzt gerade erst wieder so am Erholen beim Einsprechen dieser Mod kurz vor Veröffentlichung der Podcast-Folge. Deswegen konnte ich auch nicht ganz so viel an der Post-Production und am Schnitt der Folge arbeiten. Ich hoffe, das merkt man hier nicht an. Es ist ja in der Regel so, wisst ihr ja vielleicht gar nicht, dass Folgen oft bei mir schon ein bisschen im Voraus aufgezeichnet sind. Mit Christina Klemm, da liegt die Aufzeichnung auch schon, ja, ich glaube, so einen Monat tatsächlich zurück. War ja zwischendrin auch noch Urlaub bei mir. Genau, und jetzt musste ich dann Anfang der Woche, wo ich echt noch ein bisschen in den Seilen hing, die Folge fertig machen und konnte nicht ganz so viel dran schneiden, wie ich das sonst tue. Ich hoffe, das merkt man ihr nicht an und wahrscheinlich tut man das auch nicht, weil Christina Klemm so ein großartiger Gast ist und so toll spricht. Genau. Ja, so langsam geht es mir auch wieder besser und nächste Woche ist dann die Moderation dann vielleicht auch schon nicht mehr verschnupft. Ich dachte nun, der Frühling startet tatsächlich durch und ich bin nicht mehr krank, aber nach dem Urlaub das Kind eine Woche in der Kita und schon haben wir uns wieder was eingefangen. So ist das. Ich glaube, jetzt dann auch bald alles geschafft und dann kann der Sommer kommen. Fingers crossed. Ja, ich hoffe, euch da draußen geht's gut. Ich schicke auf jeden Fall sommerliche Grüße in alle Richtungen. So, und die jetzt natürlich sehr abrupte Überleitung zu meinem kleinen Werbeblock, denn denkt dran, dieser Podcast hier, der ist nur möglich dank seiner vielen Fördermitglieder, die mich monatlich mit einem Beitrag supporten. Das sind mehr als 1200 Leute und nur dank diesen Fördermitgliedern kann ich kostenlos, werbefrei und unabhängig für alle da draußen senden. Und nicht nur das, Dissens ist ja auch Plattform für die Crew vom Was tun Podcast, das wisst ihr ja bereits. Auch Ihr Podcast wird durch die Dissens-Community ermöglicht.
Wenn dir unsere Podcast-Inhalte gefallen, du noch nicht dabei bist und du es dir leisten kannst, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Du finanzierst damit unsere Arbeit, aber nicht nur das, als Fördermitglied winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungen. Dieses Mal gibt es eine Ausgabe von Gegen Frauenhass von Christina Klemm zu gewinnen. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, findest du in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit Christina Klemm. Christina Klemm ist Rechtsanwältin aus Berlin. Seit fast 30 Jahren vertritt sie Opfer geschlechtsspezifischer und rassistisch motivierter Gewalt.
Bringt mich zu dem Punkt, der auch eine große Rolle in ihrem Buch einnimmt, nämlich eben genau den Frauenhass oder den Herrschaftsanspruch hinter geschlechtsspezifischen Taten und sexualisierter Gewalt zu erkennen. Denn man lernt bei ihnen, dass, also ich hatte ja schon gesagt, Männer sind es vor allem, die töten Frauen. Und da muss man dazu sagen, sie meinen das nicht im zweigeschlechtlichen Sinne, sondern schließen da queere Identitäten mit ein, sind größtenteils die Betroffenen. Und die Zahlen sind ja im Umlauf, ne, dass jeden dritten Tag in Deutschland eine Frau von ihrem Ex-Partner oder von ihrem Partner getötet wird. Beinahe jeden Tag gibt es eine versuchte Tötung. Genau, und bei ihnen lernt man, es geht um einen Herrschaftsanspruch, um einen Besitzanspruch bei diesen Taten und auch den Erhalt des Ansehens in einer patriarchalen Gesellschaft. Können Sie da mal vielleicht aus Ihren Erfahrungen für unsere ZuhörerInnen das so ein bisschen beschreiben? Genau.
Also wenn wir über Femizide, also tatsächliche Tötungen von Frauen sprechen, dann geht es dann ist ja die öffentliche Wahrnehmung und tatsächlich auch häufig die justizielle Aufarbeitung dessen so, als handelten diese Täter aus Verzweiflung, aus Eifersucht, aus in Affekt, in unglaublicher Emotionalität. Also wir wissen alle diese Bezeichnungen oder Betitelungen als Liebesdrama, Eifersuchtsdrama, Familiendrama etc. Tatsächlich, wenn man diese Fälle aber erlebt oder die Täter erlebt, dann ist das in den seltensten Fällen sind das Verzweiflungstaten oder Affekttaten, sondern häufig vorher angekündigt, häufig gibt es eine längere Geschichte der Gewalt, häufig gibt es auch eine Geschichte des Stalkens. Viele Verletzte versuchen vorher Hilfe zu bekommen, durch staatliche Stellen auch. Viele haben schon Anzeigen erstattet oder familiengerichtliche Verfahren, also Gewaltschutzverfahren eingeleitet. Und die Taten sind geplant und eben häufig aus einem Besitz- oder Herrschaftsanspruch heraus, dass sie es nicht hinnehmen, dass die Frau sie verlassen hat, aus welchen Gründen auch immer. Auch unterhalb der Tötungsdelikte ist es so, dass die Betroffenheit von Gewalt nimmt immer dann zu, wenn sich Frauen von ihren Partnern entfernen, in welcher Form auch immer. Also natürlich bei den Trennungen, aber auch wenn Frauen schwanger sind, zum Beispiel, ist das ganz häufig, nimmt die Gewalt zu, weil sie eben dann nicht mehr nur noch für den Partner verfügbar sind. Wenn Frauen einen Karriereschritt machen, den die Männer nicht machen, wenn sie irgendwie verreisen wollen, wenn sie sich mit FreundInnen treffen wollen. In all diesen Situationen nimmt die Gefahr, Opfer von Partnerschaftsgewalt zu werden, zu. Und wenn man aber nochmal zurückgeht und denkt, okay, die würden tatsächlich aus Verzweiflung töten, dann ist das ja eigentlich eine völlig unerwartete Emotion, also oder eine unerwartete Handlung. Ja, also Menschen, die verzweifelt sind, würde man ja eigentlich davon ausgehen, dass sie vielleicht sich betrinken, depressiv werden, sich zurückziehen, sich selbst verletzen, suizidal sind etc. Den Impuls aus Verzweiflung heraus, eine Person zu töten, der ist eigentlich völlig abwegig. Ich erlebe auch in den Gerichtssälen, also ich erlebe durchaus verzweifelte Angeklagte, die aber in der Regel sind sie verzweifelt, weil sie im Gefängnis sitzen, weil sie weil sie wissen, sie kommen auch so schnell vielleicht nicht mehr raus. Ich höre eigentlich, also einmal habe ich es gehört, aber ansonsten höre ich es, keine Verzweiflung darüber, dass sie jetzt nicht mehr mit ihrer Partnerin zusammen sein können, dass sie eben, welches Leid sie tatsächlich zugefügt haben. Ja, vielleicht soweit. Mhm.
Können Sie vielleicht nochmal kurz auf den Aspekt eingehen? Sie haben es, glaube ich, eben eine lange Vorgeschichte genannt. Und können Sie das nochmal erklären, inwiefern das auch möglicherweise ein Licht darauf wirft, wo Staat, wo Gesellschaft schon vorher scheitern? Also nicht dann erst später die Justiz bei der Aufklärung und bei der Bestrafung, sondern wo vorher schon irgendwie der Staat dem Schutzanspruch oder die Gesellschaft auch ihrem Anspruch nicht gerecht wird.
Ja, ich würde sagen, dass also Femizide, und so versuche ich ja auch mein Buch aufzubauen, in dem ich habe ja eine Geschichte erzählt, eine beispielhafte Geschichte, an der ich das einmal quasi von vorne bis hinten, das Leben einer Frau beschreibe, und ihr Leben endet eben, indem ihr Partner oder Ex-Partner sie getötet hat. Und dann erzähle ich diese Geschichte, also analysiere ich sie quasi dann von hinten nach vorne und berichte über Femizide, um dann zu Partnerschaftsgewalt, zu sexualisierter Gewalt und dann zu dem alltäglichen Sexismus zu kommen, der meines Erachtens die Grundlage ist von all dieser Gewalt. Und all das, dieser Sexismus ist ja etwas, was wir alle erleben, womit wir aufwachsen, egal welchen Geschlechts wir sind. Es gibt bestimmte Geschlechterstereotype und so werden wir erzogen. Es ist unglaublich schwer, auch Kinder anders zu erziehen. Und dann erleben eben weiblich gelesene Personen oder queere Personen ja von frühester Kindheit an immer wieder auch Grenzüberschreitungen, bekommen anerzogen, dass sie sich selbst zu schützen haben und auch das ja tief in unserer Gesellschaft verwunden, dass eigentlich eine Frau vollständig ist in einer Beziehung. Also Männer auch, aber das eigentlich ist das große Glück, ist, wenn man in einer Zweierbeziehung dann eine Familie gründet. Und und das ist eben dann ganz typisch, dass sich Frauen dann in einer solchen Beziehung, die häufig ganz besonders ganz besonders liebevoll beginnt oder besonders überwältigend ist, dass sie dann in dieser Beziehung wie so eingewoben werden und es dann immer mehr Grenzüberschreitungen gibt und gleichzeitig eine immer größere Isolierung der betroffenen Frauen, die sie eben dann auch, also dann haben sie selten noch Kontakte nach außen, dann gibt es erste Grenzüberschreitungen, vielleicht auch, also psychische Gewalt, dann physische Gewalt, dann gibt es auch Entschuldigungen. Häufig wird es dann irgendwann so umdefiniert, dass ja eigentlich der Täter überhaupt nicht schuld ist, sondern die Frau, weil sie sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten hat. Das Ganze zerstört unglaublich das Selbstbewusstsein der Frauen, die dann gar nicht, die eben sich selbst dann auch die Schuld geben, die denken, sie haben schon Wahrnehmungsstörungen, weil der eben ihr Partner sie schlägt, aber behauptet, sie hätten sich selbst verletzt, etc. Also das gibt so ganz, ganz viele Muster, die wir immer wieder sehen. Und dann gibt es vielleicht am Anfang auch noch Menschen im Umfeld, die unterstützungsbereit sind, hilfsbereit sind, die aber sich dann abwenden, wenn nicht genau das getan wird, wozu sie raten. Und es ist auch, also das wissen wahrscheinlich alle Menschen, die das schon mal versucht haben, es ist unglaublich frustrierend, wenn man eine Freundin hat und denkt, ich muss die aus dieser Beziehung retten. Sie geht aber nicht. Und statt dann erst recht dran zu bleiben und zu sagen, ich bin da, wenden sich eben Fehler ab. Auch genau das ist Täterstrategie. Und dann gibt es eben häufig auch so erste Anzeichen. Vielleicht fällt auch bei den Kindern in der Schule was auf oder eben ArbeitgeberInnen etc. Aber dann ist es so ein großes Tabu, Personen anzusprechen. Dann will man ja auch nichts Falsches. Also das Schlimmste ist immer noch so, wenn ich dann irgendwie einen falschen Verdacht äußere, dann ist unglaublich peinlich. Das ist so schambesetzt. Und dann erlebt man, also es ist ja häufig so nach diesen Delikten, dass das Umfeld sagt, ah, ich hätte das schon sehen können. So, eigentlich war der schon immer ein bisschen komisch. So, oder sie sagen eben, nee, die Frau war total komisch. Ja, so, die ist immer schon auffällig. Die hat, war so zurückgezogen. Die war ja depressiv. Die war auch ein bisschen verrückt. Auch das gibt es. Aber allen ist schon irgendetwas aufgefallen, dass in diesem, also bei diesem Paar was nicht stimmte. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, dass wir als Gesellschaft diese Zweierbeziehungen, diese kleinen Familien so heilig sprechen und sie nicht öffnen in dem Moment, in dem uns etwas auffällt. Und wenn man sich dann eben als Betroffene an dann eben doch an irgendjemanden wendet, dann wird einem ganz häufig nicht geglaubt. Dann wird gefragt, naja, wenn er so schlimm wäre, warum hast du ihn dann nicht früher verlassen? Die Jugendämter drohen damit, die Kinder wegzunehmen. Also sind auch häufig nicht unterstützend. Und die Strafjustiz braucht Jahre, bis da irgendwas mal kommt. Also der Schutz ist dann sehr gering, wenn sich Betroffene dann endlich an jemanden, also es wagen, an jemanden sich zu wenden. Und das muss man auch immer wieder sagen. Frauen haben leider viele, viele gute Gründe, um ihre gewalttätigen Männer nicht zu verlassen. Hm.
Ja, vielleicht auch ein Faktor ökonomische oder finanzielle Abhängigkeiten. Was spielt das denn für eine Rolle? Ich meine, mich zu erinnern, bei J.J. Boller in seinem Buch gelesen zu haben, dass oft bei solchen Femiziden auch so finanzielle Abhängigkeiten eine Rolle spielen. Also vor allem Frauen, die aufgrund vergeschlechtlichter Sorgearbeit dann abhängig sind von ihrem Partner.
Genau, also ökonomische Gewalt ist ein riesiges Problem. Frauen haben häufig quasi die Wahl, wenn sie ihren Partner verlassen, in die Armut zu gehen, weil sie keinerlei Möglichkeit haben, dann wieder in den Beruf einzusteigen, erst recht nicht, wenn sie Kinder haben, die sie betreuen. Die allermeisten Frauen sind ja alleinerziehend, bekommen sie keinen Unterhalt von den Vätern, auch wenn es das rechtlich gibt, aber das ist tatsächlich unglaublich schwer durchzusetzen. Viele Väter geben dann einfach ihren Job auf, was sie nicht dürfen, aber rechtlich ist das einfach unglaublich schwer. Ich glaube, es gibt die Zahl, dass 42% der alleinerziehenden Mütter armutsbetroffen sind. Hm. Also das ist eine, also diese ökonomische Gefahr, der sie sich aussetzen, die ist riesig. Und wenn man die nicht nur für sich selbst, sondern möglicherweise auch eben ihren Kindern gegenüber zu verantworten hat, dann entscheiden sich viele Frauen dazu, zu bleiben. Wohnungslosigkeit, großes Problem, ja, und gerade bei diesem völlig eskalierten Wohnungsmarkt ist es einfach total schwierig, auch was zu finden. Und man kann nicht, also das Leben im Frauenhaus ist sicherlich keine gute Alternative. Das ist eine notwendige Alternative, aber die ist ja perspektivisch eine Katastrophe. Dann Kita-Plätze zu finden, Schulplätze zu finden, also all das, was man braucht, um dann sicher zu sein und auch wieder ein neues Leben aufzubauen, ist eben in diesem so ja eskalierten Kapitalismus, kann man auch sagen, einfach nicht möglich. Und dann gibt es auch noch neben der ökonomischen Gewalt möglicherweise auch aufenthaltsrechtliche Probleme. Also wenn Frauen mit einem deutschen Mann verheiratet sind und selbst ihren Aufenthaltsstatus auf diese Ehe begründen, dann müssen sie Sorge haben, dass ihre Aufenthaltserlaubnis widerrufen wird und sie dann abgeschoben werden. Auch das ist natürlich ein unglaubliches Zwangsmittel. Also auch wenn man, es gibt andere gesetzliche Möglichkeiten, aber diese Bedrohung ist erst einmal da. Und dann noch abgesehen davon eben auch diese gesellschaftliche Diskreditierung, die es für die Frauen bedeutet, wenn sie eben aus dieser Ehe weggehen, wenn sie auch befürchten müssen, dass ihnen die Kinder nicht zugesprochen werden, etc. Also es gibt leider viele, viele Gründe für Frauen, in diesen gewalttätigen Beziehungen zu bleiben.
Frau Klein, wir wollen gleich darüber sprechen. Das bildet natürlich auch den Abschluss Ihres Buches, wie wir denn besser Frauenhass bekämpfen können. Aber eine Dimension, über die haben wir jetzt natürlich noch gar nicht gesprochen, nämlich Männer. Denn es ist natürlich ein Männerproblem. Sie schreiben natürlich auch richtigerweise, Frauenhass ist am Ende kein Frauenthema, sondern eben ein Männerthema. Und blicken natürlich nicht nur, und auf die müssen wir blicken, aber nicht nur auf die Frauenhassenden, die maskulinistischen Männer, die AntifeministInnen, sondern auch auf die Wohlmeinenden. Und ich muss gestehen, Ihr Buch hat mich auch nochmal zum Reflektieren eingeladen, wo ich eigentlich Grenzübertretungen in meiner Beziehung schon tätige, weil Gewalt fängt ja auch nicht erst bei körperlicher Gewalt an, sondern auch schon bei psychischen Übertretungen zum Beispiel. Ne? Wie erleben Sie es denn von den Männern, die Sie vielleicht als Allies im Blick haben, wie man so schön sagt? Wie erleben Sie da die Reflexion und vielleicht auch das nach außen hin laut sein in Bezug auf das Thema und gegen Frauenhass und gegen Frauengewalt? Denn da schreiben Sie von einem dröhnenden Schweigen in Ihrem Buch.
Ja, ich erlebe das auch als dröhnendes Schweigen. Also natürlich ist es so, dass wir könnten all diese Maßnahmen zum Schutz der Gewaltbetroffenen völlig einschränken, wenn die Männer endlich mit Gewalt aufhören würden. So, das wäre immer noch das Beste. Wenn es das nicht gäbe, und ich kann Ihnen ein kleines Beispiel sagen, ich gebe ja, also halte sehr viele Vorträge, bin bei Lesungen vor großem Publikum. Letzte Woche war ich mit der Kollegin Hidayati in der Lit Colon, da haben wir vor 450 Menschen gesprochen. Unter diesen 450 Menschen waren ungefähr 20 Männer. Auch das erlebe ich. Sie kommen einfach nicht. Sie interessieren sich einfach nicht. Sie holen sich keine Karten. Sie kaufen das Buch, glaube ich, auch nicht. Sie lesen es nicht oder hören es nicht an. Ich würde sagen, dass viele von sich behaupten würden, dass es doch schon gut ist, wenn sie selbst nicht gewalttätig sind und darüber reflektieren. Was natürlich wichtig ist, ja, auch darüber zu reflektieren, inwiefern man vielleicht doch grenzüberschreitend ist. Aber wirklich sich engagieren, das sind wirklich sehr, sehr wenige Männer, die sagen, für mich ist es ein wichtiges Thema, sich auch gegen geschlechtsspezifische Gewalt einzusetzen. Und wenn ich das auf Social Media mir ansehe, da kann ich, glaube ich, eine Handvoll von männlich gelesenen Personen aufzählen, die sagen, ich trete dafür ein und ich will da jetzt auch nicht irgendwie Lorbeeren für haben, sondern ich stelle mich auch hin und ich möchte, dass wir über Männlichkeit, über kritische Männlichkeit sprechen, über gewaltvolle Männlichkeit und zwar aus einem ganz eigenen Anliegen. Das bedeutet, ich möchte in einer anderen Gesellschaft leben. Ja, ich will nicht irgendwie jetzt hier schützend als Mann mich da vorstellen, sondern ich habe ein eigenes Bedürfnis, in einer anderen, freieren Gesellschaft zu leben. Und ich finde, da gibt es wirklich sehr wenige.
Ja. Ihr Plädoyer ist auch, feministische Männer, macht mit. Dann ist vielleicht noch die Frage, wie man mitmacht, ne? Da gibt es ja auch Beispiele davon. Wir haben es zuletzt erlebt, irgendwie mit dieser Buchveröffentlichung von Oh Boy, wo dann eine Betroffene an die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat, da ist irgendwie für euren Kommerz, wird da meine Betroffenheit zur Schau gestellt. Und dann gibt es natürlich auch viel Symbolpolitik. Also wenn Sie einen Wunsch haben an feministische Männer oder Männer im Allgemeinen da draußen, wie die Allies sein können, was wäre das für ein Wunsch, Frau Klemm?
Oh, ich hätte da so viele Wünsche, aber zum Beispiel, also ganz einfaches Beispiel, 8. März, ja, gibt's immer Diskussionen, Flinter-Demo oder nicht, was machen die Cis-Männer, sollen die da auch hinkommen? Die Diskussion meine ich gar nicht, sondern ich kenne keine Männer, die sagen würden, wir organisieren mal als Cis-Männer eine Demo gegen Gewalt gegen Frauen. Also die einzige Demo, in der ich das mal erlebt habe, war, und das war so ein bisschen schrecklich, das war von arabisch sprechenden Männern organisiert in Neukölln, die sich eben auch gegen Gewalt eingesetzt haben. Aber jetzt von bio-deutschen Männern, ich höre das nicht, ich sehe das nicht, ich sehe nicht, dass sie eigene Plakatkampagnen machen würden, dass sie eben in einem großen, also dass sie Veranstaltungen organisieren würden, dass sie dazu aufrufen würden. Also ich glaube, es gibt, also ich weiß gar nicht, welchen Wunsch, sondern man kann so viel tun, was ja auch Männer auch in anderen Bereichen, auch wenn sie nicht betroffen sind, ja durchaus leisten können. Fällt es ihnen bei geschlechtsbezogener Gewalt doch äußerst schwer, selbst tätig zu werden. Und ich glaube, dass sie sich so lange also eben auch den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass sie eben auch davon profitieren, dass wir in einer patriarchalen Gesellschaft mit dieser Gewalt leben.
Mhm. Frau Klemm, ich möchte Ihnen vielmals danken. Nur zum Ausblick noch die Frage, wie bekämpfen wir aus Ihrer Sicht denn wirksamer Frauenhass? Und das hat natürlich ganz, ganz viele Dimensionen. Ich meine, ein Kapitel zum Schluss Ihres Buches trägt auch den Titel Smash the Patriarchy. Also das geht dann hin bis, thematisieren Sie auch, Abolitionismus bis hin zur Abschaffung der Ehe und Kleinfamilie, die ja auch für die Gewalt mitverantwortlich sind. und vielleicht auch so kleine Reformen wie Fortbildung für Jurastudierende. Aber Sie haben vorhin auch die Dimension, was brauchen eigentlich die, die betroffen sind, angesprochen. Sicherheit, Entschädigung, Anerkennung, auch Sicherheit dann in Zukunft vor Tätern. Also können Sie vielleicht mal sagen, Sie haben da natürlich einen umfassenden Katalog und da möchte ich auch nur einladen dazu, Ihr Buch zu kaufen und das dann auch zu lesen, auch vor allem alle, die sich selbst als Männer identifizieren, so sozialisiert sind oder so gelesen sind, das auch zu tun. Aber jetzt möchte ich Ihnen trotzdem noch die Gelegenheit kurz geben, vielleicht ein paar wenige Dinge zu sagen, die Ihnen sehr, sehr wichtig sind, was sich grundlegend ändern muss und vielleicht auch den Aspekt müssen wir immer mitdenken, wie wir da hinkommen.
Also ich unterscheide ja in dem Buch auch zwischen Dingen, die wir einfach tun könnten. Das haben Sie vorhin schon mal gesagt. Die kosten Geld, ja, aber die kann man einfach leisten. Das ist mehr Frauenhausplätze, bessere Täterarbeit, Psychotherapien für Gewaltbetroffene, spezialisierte Einrichtungen etc. Ja, also das ist etwas, was man ganz einfach tun könnte. Da braucht man nur Geld für und den politischen Willen, das zu tun.
Eat the rich, Hashtag.
Ja, genau. Also man hätte ja Möglichkeiten, hier ein wenig umzuverteilen. So, aber dann glaube ich, gibt es Dinge, die, ich bin ja fest davon überzeugt, dass wir geschlechtsbezogene Gewalt nicht unabhängig von anderen Unterdrückungsformen bekämpfen können. Ja, wir müssen gleichzeitig auch Rassismus bekämpfen, wir müssen Klassismus bekämpfen, wir müssen über andere Staatsformen als diesen eskalierten Kapitalismus nachdenken und dafür kämpfen. Und im Moment sind ja die Gesellschaft, also die Formen des Weiterdenkens sehr beschränkt. Wie wollen wir leben? Ich glaube, wir müssen wirklich darüber nachdenken, wie wollen wir leben? Was stellen wir uns eigentlich unter Freiheit, unter Gleichstellung, unter einem solidarischen Leben in Gemeinschaften vor? Wie können wir von diesem Hass wegkommen, von diesem ja so unglaublich missmutigen Weltgeschehen? So, und ich bin also überzeugt davon, dass eigentlich, wenn wir uns darauf besinnen und tatsächlich überlegen, was sind denn Gemeinschaften, was eben, wie können wir für mehr Menschen Freiheit erlangen, dann ist das zum einen auch, also da wieder auf die Straßen zu gehen, zu demonstrieren, andere Gesellschaftsformen zu entwickeln, auch viel, also blöd gesagt, auch viel lustiger, als irgendwie die ganze Zeit diesen Hass ertragen zu müssen. Und ich glaube, wir müssen auch weggehen von diesem ständig immer nur missgünstig anderen gegenüber zu sein, sondern zu sagen, wie wollen wir wirklich leben? Und was bedeutet Freiheit? Wie können wir auch durchaus ja schlagkräftig diesen ja antifeministischen, rassistischen Bewegungen etwas entgegensetzen? Und ich glaube, es gibt Ansätze. Also Eva von Redeker schreibt ja zum Beispiel eine Revolution für das Leben. Da geht es auch um Klimaansätze. Also viele, viele wichtige Autorinnen beschreiben ja eigentlich, wie wichtig es ist, dass wir uns wieder eher in solidarischen Kollektiven verstehen und bewegen. Und ich glaube, das würde wirklich helfen. Und natürlich das Patriarchat beenden.
Frau Klemm, vielen Dank, dass Sie mich hier besucht haben. Dankeschön.
Vielen Dank Ihnen.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war die Rechtsanwältin Christina Klemm. Wenn ihr euch für sie oder ihr Buch gegen Frauenhass interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich alle wichtigen Infos verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Ich kuriere jetzt erstmal meine Resterkältung aus und ja, bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.